Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, von der Frau Czerncis über die Lunationen etwas zu berichten. Ich habe schon im Oktober in Wien einen Vortrag gehalten über dieses Thema. Und ich habe jetzt in Einzelgesprächen mit euch habe ich gesehen, dass einige schon über dieses Thema eingeweiht sind und sich schon sehr intensiv beschäftigen mit diesen Lunationen. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Vortrag weitere Anregungen geben kann, sich mit diesem Thema, vor allem in die Prognose einzubauen und auch weiter zu verwenden. Wie bin ich zu diesem interessanten Thema gekommen? Und zwar vor 2 Jahren bin ich zufällig auf das Buch von Carol Rushman gestoßen, das den Titel hat Die Kunst der astrologischen Prognose. Ein hervorragendes Buch. Endlich einmal ein Buch über die Prognose, wo anhand einfacher, praktischer Beispiele aus der Erfahrung dieser hervorragenden Arbeit der hervorragenden Astrologin eben geschrieben wird. Und ich habe mich so vertieft in dieses Thema, dass ich fast süchtig geworden bin. Ich habe keinen Tag verstreichen lassen, mich mit den Lunationen zu beschäftigen. Ich habe fast meine ganze Freizeit damit verwendet. Ich glaube, Sie sind ja alle Experten, ich brauche nicht lang und breit erklären, was Neumond- und Vollmondphasen bedeuten im Leben eines jeden von uns oder welche Bedeutung diese speziellen Mondphasen haben oder wie sie sich auswirken im Zusammenhang mit unserem Geburtshoroskop. Sie wissen alle, dass Neumond und Vollmond 2 Phasen sind, die sehr extrem sind. Es gibt ja verschiedene Mondphasen, aber diese beiden Phasen sind von der Energie so immens, so stark ausgeprägt, dass sie auf uns eine sehr starke Wirkung ausüben. Der Neumond ist eine Phase, wo Sonne und Mond in Konjunktion zusammenfallen. Hier haben wir praktisch eine starke Energiekonzentration. Wenn der Neumond jetzt auf irgendeinen Radix-Faktor, auf einen Planeten fällt, in Konjunktion zum Beispiel, zu einer bestimmten Auswirkung, und zwar, wir wissen, dass der Neumond praktisch jedes Monat weiter wandert im Tierkreis und im persönlichen Horoskop in ein spezielles Haus fällt. Ja? Wenn der Neumond zum Beispiel in das erste Haus fällt, was heißt das? In diesem Haus wird die Persönlichkeit besonders hervorgehoben. Ja? Das heißt, man tritt stärker auf nach außen, die Persönlichkeit wird betont. Und so kann man das auf alle 12 Häuser anwenden. Dieser Neumond-Rhythmus ist also jedes Jahr, spielt sich der also ab, das heißt, er durchwandert alle Häuser von 1 bis 12, ja, und gibt jedes Monat ist da eine bestimmte Wohnung in diesem entsprechenden Lebensbereich. Ja. Das heißt, wenn der Neumond zum Beispiel in das 4. Haus fällt, 4. Haus hat mit Haus, Heim und Familie zu tun, aber nicht nur, auch mit den eigenen emotionalen Erleben, mit dem Innenleben. 7. Haus, Partnerhaus. Ja. 10. Haus, also ich nenne es speziell die Eckhäuser, 10. Haus mit Stellung in der Öffentlichkeit, Ruhm, Ansehen, Karriere, nicht immer Beruf. Der Beruf ist eigentlich das 6. Haus, ne, die Arbeit, mit der man sich das tägliche Brot verdient. Ja, 10. Haus steht für die Stellung in der Öffentlichkeit. Und so, also die Eckhäuser haben natürlich eine stärkere Wirkung, stärkeren Effekt, wenn da der Neumond hineinfällt. Ja, was ich noch sagen wollte zum Neumond, zu der Neumondphase. Vor Neumond ist es immer gut, sich zu überlegen, welches Projekt ich jetzt anwende, welches Projekt ich plane. Und ab dem Neumond ist es entscheidend, jetzt das Projekt wirklich durchzustarten. Denn jetzt nimmt die Helligkeit zu. Von Neumond bis zum Vollmond, also circa 15 Tage, ja, nimmt die Helligkeit stetig zu. Und dann bei Vollmond wird signalisiert, jetzt kommt es, jetzt muss die Sache, das Projekt, das man also angegangen hat, muss beendet sein. Vom Neumond bis zum Vollmond ist Aktivität angesetzt. Ab dem Vollmond wird es dann sozusagen ist Verlust angezeigt. Ja? Ab der Vollmondphase sollte man sich dann überlegen, was habe ich bisher geschaffen? Wie hat sich das Projekt ausgewirkt? Ja? Hier ist jetzt Analyse angesagt. Ja? Und es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, man hat an vielen Börsenplätzen, das wird jetzt die Wirtschaftsastrologen von Ihnen interessieren, man hat Untersuchungen gemacht, und die wirklich belegen, dass zu Neumond Börsengewinne viel wahrscheinlicher sind als zu Vollmond. Man hat da zig Börsenplätze auf der ganzen Welt hergenommen, hat Untersuchungen angestellt darüber und hat wirklich einen eklatanten Effekt beobachten können. Ja. Und ich wollte Ihnen noch sagen, zu den Neumond- und Vollmondphasen, da ist es vielleicht für den Einzelnen interessant, wenn man gerade bei diesen zwei Mondphasen etwas in sich geht und sozusagen diese speziellen Energien jetzt ausnützt, um irgendwie mit dem Kosmos in Harmonie zu gelangen. Ja? Und da nützt die Astrokinesiologie, nützt diese Methode, nützt also jetzt durch bestimmte Übungen, nützt es aus, dass man den Körper energetisch harmonisieren kann. Man kann zum Beispiel jetzt auf ein Blatt Papier das Sonnensymbol zeichnen und auf ein zweites Blatt Papier das Mondsymbol. Ja? Und geht jetzt in Form der tibetanischen Acht, ja, läuft man jetzt diese beiden Planetensymbole ab und kann jetzt auf diese kinesiologische Art, kann man jetzt sozusagen diese beiden Prinzipien harmonisieren. Gerade für jemanden, der Spannungsaspekt hat im Horoskop, Sonne-Mond-Quadrat, Sonne-Mond-Opposition, ist diese Übung, wäre diese Übung sehr, sehr interessant und wichtig. Und das kann man nicht nur für Sonne und Mond anwenden, das kann man für jedes Planetenprinzip verwenden. Wenn ich habe zum Beispiel eine Sonne-Uranus-Spannung im Horoskop, kann ich mir diese beiden Symbole aufzeichnen und am Boden sozusagen abgehen in Form dieser Acht. Das wäre eine motorische Übung. Man kann das Ganze aber auch zeichnerisch machen. Auf ein Blatt Papier, ich zeichne die beiden Planetensymbole und gehe wieder entgegen dem Uhrzeigersinn, wandere. Ja, ich kann das so aufzeichnen. Ich habe eine Folie da vorbereitet, damit Sie sich das vorstellen können. So, einschalten. Ja, wenn ich da jetzt habe Sonne, Mond und ich kann diese beiden Symbole jetzt in Form der tibetanischen Acht abgehen oder auf einem Blatt Papier zeichnen. Ich beginne hier in der Mitte und in Pfeilrichtung sehen Sie, wie diese beiden Planeten in sich geschlossen werden in Form dieser tibetanischen Acht. Das wäre eine hervorragende astrokinesiologische Übung. Ich habe das selber für mich schon ausprobiert und ich kann Ihnen sagen, dass ich also sehr interessante Erfahrungen gemacht habe diesbezüglich. Ja. Und in Form von Träumen, ja, möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ich kann Ihnen vergewissern, es hat sich ausgewirkt. Ne? Und Sie kennen ja auch sicher die Methode, sie wird auch vielfach angewandt, dass man zu Neumond seinen Wunsch auf einen Zettel schreibt und ihn dann gedanklich ans Universum schickt und in der Hoffnung, dass sich der Wunsch dann, dass der Wunsch dann erfüllt wird. Ja, bei Vollmond, wie gesagt, werden die Dinge zu Ende gebracht. Ja, da, wenn ich ein Projekt durchführe, beginne bei Neumond, sollte es bei Vollmond im Großen und Ganzen, sollte die Richtung schon vorgegeben sein, ab Vollmond dann müsste das ganze Projekt einmal analysiert werden und durchgedacht werden und dann geht es weiter. Bis, also von Neumond 15 Tage bis Vollmond ist Aktivität angesagt. Ab Vollmond ist, geht die Aktivität eher zurück und nach dem Prinzip Yin und Yang wird die Energie jetzt nach innen gerichtet. Damit Sie sehen, wie, dass dieser Neumond-Vollmond-Rhythmus etwas mit einer Schwingung zu tun hat, kann ich das Ganze noch einmal aufzeichnen, aus dem Overhead-Projektor gleich eingeschaltet. Wenn Sie hier, ich zeichne hier eine sogenannte Sinusschwingung, ja, und zwar soll diese Kurve darstellen, die verschiedenen Helligkeitsstufen des Mondes. Wo glauben Sie, wird der Neumond mit der geringsten Helligkeit, wo wird der auf dieser Kurve anzutreffen sein? Ganz unten da. Hier, ja, da haben wir also praktisch den Neumond. Ja, und man sieht sehr schön, dass jetzt die Helligkeit zunimmt. Hier. Von der Neumondphase bis hierher, bis zum obersten, also bis zum Maximum dieser Sinuskurve. Hier haben wir Vollmond. Und von hier, vom Neumond bis zum Vollmond, geht es stetig nach oben. Und vom Vollmond wieder zurück zum Neumond geht es wieder ständig bergab. Und das ist ein Rhythmus, der immer wiederholt wird. Und man kann das Ganze jetzt sehen als Schwingung. Alles ist Energie. Man kann das Geburtshoroskop des Radix mit den Planetenpositionen und den Aspekten als Energiemuster betrachten. Ja, ich bin Naturwissenschaftler, ich bin Chemiker und Physiker. Ich sehe das Ganze von diesem Ansatz her. Für mich ist das Radix ein Energiemuster und der ständige Neumond- und Vollmondrhythmus, der einer Schwingung entspricht, einer Energieschwingung, wird auf das Horoskop sozusagen aufmoduliert. Ja? So, das wollte ich nur sagen zu Neumond und Vollmond. Die Methode habe ich Ihnen jetzt gesagt, wie man diese beiden Planetenprinzipien, Sonne und Mond, Bewusstes und Unbewusstes, harmonisieren kann. Über den monatlichen Schwerpunkt habe ich Ihnen schon etwas gesagt. In jedem Jahr haben wir 12 bis 13 Neumonde und in jedem Monat fällt der Neumond in ein anderes Haus des Horoskops und spricht jetzt diesen Lebensbereich an. Wie ich zuerst schon gesagt habe, erstes Haus, das Ego, ja, die Ich-Durchsetzung. Ja. Jetzt, wenn ich die Eckhäuser wieder nur nehme. Ja, viertes Haus, Heim, Familie, Emotionalität, Innenleben, seelisches Innenleben. Siebtes Haus, Partnerhaus. Zehntes Haus, Karriere, Beruf, ja, und öffentliches Ansehen. Ich möchte aus meiner Erfahrung einen sehr interessanten Aspekt Ihnen erzählen. Und zwar habe ich bei einer Sonnenfinsternis geheiratet und die Sonnenfinsternis war genau auf meiner Mond-Mars-Konjunktion. Ja, Mond steht im Horoskop des Mannes für die Frau. Der Mars, was sagt der Mars aus über diese Frau, die er geheiratet hat? Durchsetzungsfähig. Ja. Sie sehen meine Gattin hier sitzen. Was für den Aszendenten wird sie haben? Wieder Aszendent, tadellos. Also hier, wir sehen, dass die Astrologie wirklich schlüssig ist und logisch. Ne? Ein halbes Jahr später habe ich wieder geheiratet, die gleiche Frau, dieselbe Frau, aber kirchlich. Ja? Was glauben Sie, wo war das? Es war wieder eine Sonnenfinsternis, eine Solareklipse, wie man sagt. Wo, in welchem Haus war diese Sonnenfinsternis? Nein, im siebten Haus. Im siebten Haus. Ne? Siebtes Haus im Ehehaus auch. Ne? Also wir sehen das wirklich sehr treffend. Ich persönlich habe eine Mond-Mars-Konjunktion im Schützen im ersten Haus. Vielleicht deswegen beschäftige ich mich so intensiv mit den Lunationen. Ne? Weil, wenn jemand so starke Mondenergie vertreten hat im Horoskop, dann ist es eigentlich auch logisch, dass er sich mit diesem Thema sehr intensiv befassen wird. Ne? Ja, das wäre zu dem monatlichen Schwerpunkt des Mondes noch. Die Lunationen in den Eckhäusern habe ich Ihnen schon jetzt, habe ich schon einiges darüber berichtet. Ja, jetzt zu den Regeln. Welchen Orbis nimmt man jetzt, wenn eine Lunation, Neumond oder Vollmond einen Aspekt bilden zu den Planeten? Welcher Aspekt wird überhaupt der stärkste sein? Ne? Die Konjunktion natürlich. Und nicht nur die Konjunktion auf einem Planeten, sondern auch die Konjunktion auf einer Häuserachse, ja, Häuserspitze. Ja. Das heißt, die Konjunktionen sind also wirken am intensivsten. Dann weiters verwendet man die Hauptaspekte noch. Die Carol Lushman schreibt in ihrem Buch auch über die Aspekte, die sie verwendet. Und zwar nur die Hauptaspekte, außer der Konjunktion verwendet sie Sextil, Quadrat, Trigon und Opposition. Das sind die Aspekte, die sie verwendet. Ja. Und weiters noch, ja, wie weit ist der Orbis jetzt zu nehmen? 5 Grad. Bei 10 Grad, schreibt sie aus ihrer Erfahrung, ist eine Wirkung noch festzustellen. Bis 10 Grad Orbis. Ja. Und selbst wenn die Lunation, also Neumond und Vollmond, im selben Zeichen eines Planeten, eines Radixplaneten sind, ja, auftreten, haben wir eine geringe Wirkung festzustellen. Ja. Das wollte ich noch zu den Orben sagen. Ich bin eigentlich mehr spezialisiert zu diesem Thema, was die Fallbeispiele anlangt. Ich möchte ja so viele Fallbeispiele wie nur möglich mit Ihnen besprechen. Ich möchte jetzt nur einleitend jetzt das Wichtigste über Neumond und Vollmond berichten. Eines noch, das abgeleitete Häusersystem zur Auswertung von Lunationen und Eklipsen. Und zwar, Sie wissen ja alle, Sie sind ja alles erfahrene Astrologen, dass im Horoskop eines jeden auch die Personen, die Angehörigen, die unmittelbaren Angehörigen angesprochen sind. Ja? Zum Beispiel, wenn in meinem Horoskop der Herrscher von Spitze 5, ich habe meine Spitze 5 im Widder, ja? Der Herrscher vom Widder ist der Mars. Das heißt, der Mars repräsentiert in meinem Horoskop mein erstes Kind, also meinen Sohn. Und der Mars steht aber in dem Mond in Konjunktion. Das heißt, der Sohn, also mein Sohn, wird zu seiner Mutter auch eine sehr enge Verbindung haben. Das kann man daraus ableiten. Das heißt, alle Aspekte, also wenn eine Lunation zum Beispiel auf den Mars jetzt trifft, ja, egal welcher Aspekt das ist, ob das eine Konjunktion oder ein Sextil oder Opposition ist, wird das auch das erste Kind betreffen. Ja. Oder das fünfte Haus, richtig, ja. Das wäre ein Detail noch zum abgeleiteten Häusersystem. Jetzt möchte ich mit dem ersten Fallbeispiel beginnen, und zwar mit der Entführung von Natascha Kampusch. Ich habe die Natascha, ja, hier liegt sie bereits, das Horoskop von der Natascha. Hier haben Sie das Radix mit der sekundären Progression. Und zwar am 23. August gelang ihr die Flucht aus dem Verlies. Am 23. August hatten wir was genau? Welche Lunation fand hier statt? Am 23. August. Neumond, ja, auf, so viel ich mich erinnere, müsste das auf etwa auf 28 Grad Löwe gewesen sein. Ja. Also hier haben wir, ich zeichne den Neumond so ein, ja, Sonne, Mond in Konjunktion, ja, auf circa 28 Grad Löwe, und wir sehen, dass der Neumond hier mit der progressiven Venus und mit dem progressiven Jupiter bzw. Radix Jupiter ein harmonisches Trigon bildet. Ein harmonisches Trigon. Und dass die progressive Venus gerade vor einigen Monaten das Zeichen gewechselt hat, von Widder auf Stier. Was können wir daraus ableiten? Die Venus, die Radix-Venus ist auf 9 Grad Widder. Die progressive Venus war zum Zeitpunkt der Entführung auf 0 Grad 21 Stier. Das heißt, ungefähr, man kann sagen, vor einigen Monaten vor der Befreiung, vor 4-5 Monaten, hat die Venus gerade das Zeichen gewechselt. Die Solareklipse, ja, die Sonnenfinsternis, die fand statt auch im Jahre 2006 und zwar auf 6 Grad Widder. Ja, das heißt, wir haben hier die Sonnenfinsternis am 27. März 2006. Haben wir hier gehabt. Ja. Das war eine Sonnenfinsternis. Ich mache da hier noch ein Sternchen dazu, damit wir sehen, dass das eine spezielle Lunation war. Und wir sehen, dass die Sonnenfinsternis eine relativ enge Konjunktion mit der Radix-Venus bildet. Was könnten wir daraus jetzt, wie könnten wir das jetzt deuten, dass Sonnenfinsternis mit der Venus konjugiert? Was könnten wir da sagen? Was bedeutet ein Neumond bzw. Sonnenfinsternis? Ist eine spezielle Neumondphase. Ja? Sicherheit? Na, auch um Partnerschaft. Ne? Man kann auch sagen, also bei der Solareklipse Neubeginn. Immer wenn eine Solareklipse entweder einen Planeten berührt oder in ein Haus fällt, kann man sagen, in diesem Bereich erfolgt ein Neubeginn, ein Neustart. Und das, glaube ich, kann man hier schon so sehen oder interpretieren. Ja? Ich glaube auch, dass wie die Venus das Zeichen gewechselt hat, von Widder nach Stier, dass sich da die Beziehung zu ihrem Entführer geändert hat. Ich glaube auch, dass die Beziehung intensiver wurde. Ja? Bitte? Ja, ja.
Ja.
Der, also der Mars, ja, der progressive MC ist auf 27 Grad 30 Minuten Schütze und der Mars, der Radix-Mars auf 26, 30. Also es war schon ein Jahr danach, ne, nachdem der Mars angetroffen worden ist. Ne. So. Das wäre das Radix. Ich habe auch das Horoskop der Entführung von Natascha Kampusch vorbereitet, das auch sehr aussagekräftig ist in Bezug zur Sonnenfinsternis. Ja, machen wir das so. Stückerl runter. Ja, es ist für die Erklärung nicht unbedingt jetzt notwendig, dass man alles genau sieht. Kann man es halten? Ja. Sie ist entführt worden, die Natascha, am 2. März 1998. Ja? Und zwar laut Zeitungsberichten, laut Zeugenaussagen, habe ich einmal den Aszendenten angenommen, 0 Grad Widder, könnte genauso sein, 28, 29 Grad Fisch, tut aber nichts zur Sache. Wir sehen hier, dass das 12. Haus sehr stark betont ist. Ja? Wir sehen hier die Sonne, Jupiter, Sonne, Jupiter in Konjunktion, Merkur und Mars im 12. Haus. Ne? Was stellt das 12. Haus hier im Entführungshoroskop dar? das Verlies. Ja? Das Eingeschlossensein. Ja? Und wie könnte man jetzt Jupiter sehen in Konjunktion zur Sonne? Jupiter als Herrscher vom 9. Haus. Wie? Ja, es ist ja vielfach bewundert worden, dass Natascha Kampusch nach so vielen Jahren sehr versiert war, sehr gute rhetorische Fähigkeiten sich aneignen konnte. Sie war über das Zeitgeschehen sehr gut informiert und ich interpretiere hier die Stellung des Jupiter im 12. Haus in Konjunktion zur Sonne, dass sie gefördert wurde sogar. Dass ihr Entführer sozusagen zum Teil auch ihr Lehrer war. Würde ich sehen. So, ja, noch einmal, welche Lunation hatten wir am Tag der Entführung, am 2. März 98? Ich möchte sagen, wenn eine Lunation stattfindet, ja, heißt das nicht, dass an dem gleichen Tag jetzt das Ereignis ausgelöst wird. Ereignisse können sich 5 Tage vorher oder 5 Tage nach der erfolgten Lunation könnten stattfinden oder sogar einige Wochen vorher oder nachher. Aber 5 Tage vorher und nachher, das ist die sensibelste Zeit. Hier finden oft Ereignisse statt. Und wir haben hier die progressive Sonne. Wie alt war die Natascha zur Zeit der Entführung? Ungefähr 8 Jahre. Ja. Zur Zeit der Entführung war die Sonne auf 8 Grad Fisch. 8 Grad Fische. Hier war die Sonne progressiv. Exakt im Quadrat zum transitierenden Pluto. Pluto-Transit. Ja. Also die progressive Sonne wurde exakt durch ein Quadrat von Pluto bestrahlt. Dann haben wir am 26. Februar 98, das war also wie viele Tage? Vier Tage vor der Entführung fand eine Sonnenfinsternis statt. Exakt hier auf ihrer progressiven Sonne. Ja, Sonnenfinsternis kennzeichne ich extra mit einem Sternchen. Ja, also die Solareklipse fiel exakt zusammen mit der progressiven Sonne. Pluto hat diese progressive Sonne bestrahlt durch ein sehr hartes Quadrat. Ja. Dann, was war noch ereignisauslösend? Mars war ungefähr hier, also wenn wir das jetzt nehmen, da das Horoskop der Entführung, also von der Natascha noch. Natascha hat hier einen Planetenkomplex Mars, Saturn, Uranus, Endschütze, Anfang Steinbock. Ja? Und der Mars am Tag der Entführung am 2. März war hier exakt, also auf 28 Grad Fische exakt im Quadrat zu diesem Mars, Saturn, Uranus-Komplex, zu dieser Quadratur sozusagen. Ne? Also nicht nur der Mars ist ja sehr oft der Ereignisauslöser, nicht nur der Mars hat dieses Ereignis, diese Entführung ausgelöst, sondern auch die Solareklipse oder die Sonnenfinsternis. Noch einmal zurück zur Entführung von Frau Kampusch. Ja, wann ist ihr die Flucht gelungen? Das war am 23. August 06. Welchen Transit hatten wir an diesem Tag? Uranus bildete eine Konjunktion zur Sonne im Entführungshoroskop von der Frau Kampusch. Das heißt, die Sonne wurde durch den Uranus sozusagen herausgeschossen. Der Uranus wird ja in der Astrologie auch oft als Befreier bezeichnet. Der Uranus, der Transitierende, hat die Sonne sozusagen befreit. Aus dem 12. Haus. Wollen Sie darüber noch etwas sagen? Wollen Sie noch ein bisschen diskutieren darüber? Ich habe viele andere Fallbeispiele noch. Viele andere, ja. So, nehmen wir die Madeleine her. Madeleine, das Horoskop von der Madeleine. Ihr wisst, Sie wissen ja alle die tragische Entführungsgeschichte an der portugiesischen Algarve. Die Eltern waren Mittagessen, haben das Kind alleine gelassen am Zimmer. Und wie die Eltern wieder zurückkommen, war das Kind einfach weg, ist entführt worden und bis heute nicht auffindbar. Ja? Hier haben Sie das Radix von Madeleine mit dem Solar. Madeleine wurde entführt am, wann war die Entführung? Schnell, die Entführung war am 2. Mai 06, exakt am Vollmondtag auf 12 Grad Skorpion. Da ungefähr war also der Vollmond auf 12 Grad Skorpion. Und welchen Aspekt bildet der Vollmond an diesem Entführungstag? Er bildet zu Mars, Neptun, zu dieser Mars-Neptun-Konjunktion ein Quadrat. Ja? Quadrataspekte von Lunationen zu Neptun sind häufig negativ zu werten. Ja? Wir sehen auch das Quadrat zu Mars, es wurde ja heimlich Gewalt angetan. Sehr gut erkennbar auch an der Sonnenfinsternis, die stattfand am 27. März 06. Wir können auch hier von einer präsolaren Sonnenfinsternis sprechen, auf 28 Grad Fische. Hier war die Sonnenfinsternis. Hier kennzeichnet sie durch ein Sternchen wieder. Und welchen Aspekt bildet diese Sonnenfinsternis zu einem speziellen Radixplanet? Was kann man da erkennen? Zu welchem Planet? Was fällt denn auf? Pluto befindet sich hier auf circa 28,5 Grad Schütze. Der hat eine fast exakte Opposition zu Saturn. Und die Solareklipse hier bildet was? Ein exaktes Quadrat zum Radix Saturn. Ja? Das heißt, der Radix Saturn wird doppelt belastet quasi. Ne? Durch die Pluto-Opposition und durch den Quadrataspekt der Sonnenfinsternis. Ja, richtig. Ja? Dass es ihr schon vielleicht ein halbes Jahr früher nicht so gut gegangen ist, kann man vielleicht daraus schließen, dass im September fand auch eine Solareklipse statt, ungefähr auf 29 Grad Jungfrau haben wir genau auch wieder ein Quadrat zu Saturn, aber da war der Pluto noch nicht so weit. Da war er ein bisschen noch einige Grade zurück, im Schützezeichen. Ja. Wir sehen auch hier die Opposition zum Mond noch. Ne? Ich habe keine genaue Uhrzeit von diesem Mädchen, aber wir sehen, dass Pluto zum Radixmond ein Quadrat bildet. Pluto bildet auch eine Opposition zum Saturn und die Solareklipse zu sowohl Saturn als auch Radixmond. Das heißt, wir sehen hier mit dem Mädchen auch psychisch Gewalt angetan wurde, ne? Durch den Verlust der Eltern. Ich wollte diesbezüglich eigentlich nichts sagen. Ja? Ich wollte das nur kurz besprechen, wie die Entführung, unter welchen Konstellationen die also gestanden hat. Ob man jetzt daraus schließen kann, ob dass das Mädchen eventuell vielleicht noch lebt, ob sie vielleicht irgendwo versteckt wird und so weiter, das möchte ich jetzt nicht interpretieren. Ja? Also das sind, ich möchte mich jetzt keinen Spekulationen hingeben, ich möchte das eigentlich offen lassen. Ja. Ich meine, wir sehen hier, dass im Solar, dass der Mars auch ein Quadrat zum Saturn wirft. Ja. Und gleichzeitig haben wir Mars, die transitierenden Mars und Pluto in Opposition zu Saturn und Mond. Also der Mond ist derart verletzt. Ja. Ja, ja, ja. Sehen Sie das? Ja. Also, schaut nicht so gut aus, ne, würde ich sagen. So, ein weiteres trauriges Ereignis möchte ich noch darlegen, jetzt astrologisch. Und zwar den Amoklauf des südkoreanischen Studenten. Ich muss mir da jetzt nur die Folie suchen. Hier habe ich sie. Auch ein sehr interessantes Horoskop, über das man lange diskutieren kann. Ich habe noch nichts genau gekennzeichnet, aber was fällt Ihnen auf hier? Also ein ganz schlimmer Aspekt, würde ich sagen, wenn man das überhaupt, wenn man als Astrologe das überhaupt so bezeichnen kann. Es gibt ja keine schlimmen oder guten oder bösen Aspekte. Aber ich möchte auf einen Aspekt hinweisen, der unheimlich viel Aggressionspotenzial und Gewaltpotenzial in sich birgt. Richtig, ja, genau. Ja. Wir haben hier die Mars-Pluto-Konjunktion im Skorpion. Ja, im Quadrat zur Sonne, zur Radix-Sonne. Ja. Also, was würden Sie einem Kunden sagen, der so einen Aspekt hat, wie sollte er diesen Aspekt ausleben? Kampfsport, oder? Nur durch Kampfsport. Ne? Also Mars-Pluto im Skorpion, würde ich sagen, ist birgt in sich ein unheimlich großes Aggressionspotenzial, das aber, wenn dieser Aspekt im Widder wäre, ja, also beim Widder-Aspekt würde diese Energie viel mehr nach außen gerichtet sein. Aber gerade im Skorpion ist diese Mars-Pluto-Konjunktion sehr stark vorstellungsbezogen. Ja. Und im Quadrat zur Sonne, ich möchte fast sagen, dieser Aspekt könnte man auch interpretieren als Machtstreben. Ja. Dieser junge Macht hat ein Machtstreben gehabt, das er nicht ausleben konnte. Er hat eher eine Außenseiterrolle gehabt an der Universität. Er wurde nicht entsprechend seinem Wunsch vielleicht anerkannt oder respektiert. Ja. Dann hat er, dieser Student, wie wir hier sehen, die Merkur-Jupiter-Neptun-Konjunktion. Ein sehr Idealismus auch. Ne? Und dann aber, wenn Sie schauen, den Mond, wo ist der Mond hier? Im Krebs, ein sehr weichen Mond. Einerseits hohes Aggressionspotenzial, andererseits diese starke Verletzlichkeit, Verletzbarkeit. Ja, aber Mondknoten, haben Sie das Horoskop? Das Horoskop stimmt nicht, ich habe keine Geburtszeit. Ich habe nur, das ist bei der Progressionsberechnung, wird das dann irgendwie automatisch so vom Computer berechnet. Ja. Nein, also ich habe da keine Häuser. Was noch sehr interessant ist, ja, die Lunationen und die Finsternisse spielen ja immer zusammen mit den Progressionen. Zum Tatzeitpunkt haben wir eine Progression hier, Der Mars ist ja weitergewandert in seinem Leben und bildet eine applikative Konjunktion mit dem Saturn im Skorpion. Also innerhalb von 1 Grad hier. Ja, welche Lunation hatten wir jetzt da am Tag dieses Amoklaufs? Am 17. April fand statt wirklich zum Neumond. Wir haben am 17. April den Neumond auf 27 Grad wieder. Neumond, also keine Sonnenfinsternis, sondern eine ganz normale Neumondstellung. Wir können auch hier sehen, dass der Neumond hier als Auslöser fungiert hat. Welchen Aspekt bildet der Neumond? Genau eine Opposition zum Mars-Pluto und ein genaues Quadrat zur Sonne. Hier der Neumond, diese spezielle Lunation als Ereignisauslöser wieder. Wie? Sonne ist Ende Steinbock. Endsteinbock. Das heißt, wir haben auch ein Quadrat zur Sonne. Entweder die Lunation fand statt Ende wieder. Im Quadrat die Sonne, die Radix-Sonne haben wir auf 27,5 Grad Steinbock. So. Mars hat die Position 3 Grad 45 Skorpion und Pluto hat die Position 2 Grad Skorpion. Also eine relativ enge Konjunktion. Ne? Und man darf ja nicht vergessen, der Mars, der hier genau, also der progressive Mars, der in Konjunktion zum Saturn steht, hat ja den Pluto im Gepäck auch. Ne? Ja, ja. Ich würde vorschlagen, bevor wir dann fortsetzen, ich möchte dann die nächsten Fallbeispiele sind hauptsächlich politischer Art. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Lunationen ereignisauslösend waren im Horoskop vom Kanzler Gusenbauer. Dann möchte ich Ihnen zeigen, dann nach der Pause, wie die Sonnenfinsternis im Vorjahr sich bei dem französischen Staatspräsidenten Sarkozy ausgewirkt hat und wie die Sonnenfinsternis positioniert war im Radix von der Ségolène Royal, warum die nicht die Wahl gewonnen hat. Und dann hätte ich noch das Horoskop zum Schluss vom designierten Staatsoperndirektor Dominique Maillère, aber das möchte ich dann nach der Pause machen. Ja? Ja, nun zum zweiten Teil meines Vortrages über die Lunationen und Eklipsen. Ich möchte zum Entführungsfall von Natascha Kampusch noch kurz etwas ergänzen, und zwar die progressive Sonne. Zum Zeitpunkt der Entführung bildete eine Konjunktion mit der Sonnenfinsternis vom 26. Februar 98 auf ca. 8 Grad Fische. Diese Konjunktion kann man deuten als Beginn der Beziehung mit ihrem Entführer, also so gesehen die Täter-Opfer-Beziehung. Die Sonne in Konjunktion mit der Sonnenfinsternis stellt im Horoskop einer Frau immer oder einer weiblichen Person immer den Beginn einer Beziehung dar. Sollen wir nochmal anfangen? Nein, macht das nichts. Kann man das löschen irgendwie? Ja. Die Mondfinsternis vom 7. September 06 auf ca. 14 Grad Fische bildete die Konjunktion mit ihrer progressiven Sonne. Diese Mondfinsternis kann man als Zeichen interpretieren, dass diese Beziehung zu Ende ging. Ich habe schon im ersten Teil erwähnt, dass der Uranus Transit mit der Sonne im 12. Haus des Entführungshoroskops eine Konjunktion bildete und diese Sonne aus dem 12. Haus sozusagen befreite. Nun möchte ich diesen Fall abschließen und zu den Horoskop-Fallbeispielen der Politiker kommen. Hierzu möchte ich gleich als erstes die Wahl von Gusenbauer zum Bundeskanzler, zum österreichischen Bundeskanzler erwähnen. Und zwar bildete der transitierende Pluto im Dezember mit seinem Radix Jupiter eine Konjunktion und der Neumond löste diese Pluto-Jupiter-Konjunktion aus. Gusenbauer wurde zum Bundeskanzler, zum österreichischen Bundeskanzler gewählt. Eine weitere Lunation, die sehr wichtig ist, möchte ich hier gleich zusätzlich auch angeben, und zwar eine Lunation, die man sehr häufig auch für Prognosen verwenden kann, und zwar die vorgeburtliche, den vorgeburtlichen Neumond. Hier haben wir am 2. Oktober 2006, also einen Tag vor der Wahl, der Nationalratswahl, haben wir die eben erwähnte Pluto-Jupiter-Konjunktion im Konjunktion mit dem Lunarmedium Zöli. Hier wird also angezeigt den Wahlgewinn, also den Gewinn der Wahl seiner Partei. Und die weiteren Wochen, in den weiteren Wochen fanden also die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP statt. Man kann aus dem Neumond Luna des 23. Dezember 2006 wiedererkennen eine Konjunktion von Pluto mit seinem Radix Jupiter und der Radix Venus und dem Medium Zöli des Lunars. Wieder die gleiche Konjunktion, und zwar das Medium Zöli wieder, sowohl des Lunars des 23. Dezember und des Lunars vom 2. Oktober zeigen an, dass Gusenbauer Bundeskanzler geworden ist. So, das wäre die österreichische Nationalratswahl. Ich möchte jetzt nun zu ausländischen Politikern kommen, und zwar zur französischen Präsidentschaftswahl. Da möchte ich als erstes gleich Nicolas Sarkozy, den Spitzenkandidaten der Konservativen, zeigen. Und zwar hat Sarkozy die progressive Sonne zum Zeitpunkt der Wahl auf 0 Grad, etwa 0 Grad Widder. Und auf diese Sonne fällt die Solareklipse vom, wenn ich genau hinschaue, vom 19. März auf ca. 28 Grad Fische. Wir haben also eine relativ enge Konjunktion der Solareklipse mit seiner progressiven Sonne, noch dazu im Trigon zu seinem Radix Jupiter und zum Uranus. Warum hat Ségolène Royal die Wahl verloren? Wenn ich mir das Horoskop anschaue von Ségolène Royal, so bildet die Solareklipse auf 28 Grad Fische eine Opposition zu ihrer Radixsonne, und der transitierende Pluto bestrahlt die Radixsonne ungünstig mit einem disharmonischen Quadrat. Hier kann meiner Meinung nach herausgelesen werden, dass also Ségolène Royal die Wahl nur schwer gewinnen konnte. Man könnte auch aus dieser Konstellation, die ich gerade erwähnt habe, sehen, dass Ségolène Royal auch partnerschaftliche Probleme hatte mit ihrem bisherigen oder mit ihrem bisherigen Lebensgefährten François Hollande durch das Pluto-Sonne-Quadrat. Sie hatte ja vor kurzem auch die Wahl gegen ihren Ex-Lebensgefährten verloren und hat so die Wahl eben zum Parteivorsitzenden der Sozialistischen Partei Frankreichs. Nun zu einem Horoskop eines Kunstmanagers, und zwar von Dominique Maillère. Sie wissen ja, dass vor einigen Wochen Dominique Maillère designierter Staatsoperndirektor wurde und unter einem sekundärprogressiven Sextilaspekt von Venus und Sonne, entschuldigen Sie, Venus und Jupiter. Dominique Maillère soll am 1. September 2010, glaube ich, ja, am 1. September 2010 sein Amt antreten. Wenn man sich die Lunation ansieht, so kann man erkennen, dass die Lunation zu dieser Zeit eine Konjunktion bildet mit seiner Radixsonne und eine weitere Konjunktion mit seinen Planeten im Zeichen Löwe, Venus, Mars, Jupiter und Pluto. Wir haben also eine geballte Planetenkonstellation im Zeichen Löwe. Die Lunation wirkt ereignisauslösend, und zwar haben wir gleichzeitig auch einen sekundär progressiven Aspekt der Venus mit seiner Sonne. Hier können wir also sehr schön sehen, dass Sekundärprogression und Lunation zusammenspielen, um ereignisauslösend zu wirken. Ja, und ich möchte noch nach der Besprechung der Politikerhoroskope auf den wichtigen Saros-Zyklus eingehen. Der Saros-Zyklus sagt aus, dass alle 19 Jahre sich eine Lunation bzw. eine Finsternis im gleichen Tierkreisgrad befindet. Saros-Zyklus stammt aus dem Chaldäischen. Saros bedeutet Wiederholung. Die Chaldäer waren ja die ersten, wie ich schon gesagt habe, die die Finsternisse und die Lunationen in ihre Prognosen einbezogen haben. Am Beispiel Waldheim, des jüngst verstorbenen Altbundespräsidenten, möchte ich aufzeigen, wie dieser Saros-Zyklus wirksam wird. Und zwar hatte 1988, als im Jänner die Krise eskalierte, hatten wir eine Konjunktion auf seiner Radixsonne auf 28 Grad Schütze von Saturn und Uranus. Diese Konjunktion, diese harte Konjunktion von Sonne, Saturn und Uranus, wurde ungünstig durch die Sonnenfinsternis, die vorangegangene Sonnenfinsternis im September auf 29 Grad Jungfrau bestrahlt. Wenn wir jetzt von 1988 an 19 Jahre dazu zählen, so kommen wir auf das Jahr 2007. Im Jahr 2007 hatten wir im März die Sonnenfinsternis auf 28 Grad Fische, die exakt die Radix-Sonne wieder in einen Quadrataspekt bestrahlt. Auf der Radix-Sonne befindet sich aber jetzt nicht wie damals vor 19 Jahren Saturn und Uranus, sondern der transitierende Pluto. Und auf der Solareklipse von 28 Grad Fische befindet sich auch die progressive Sonne, die ja auch ein Quadrat bildet zur Radixsonne und dem Transit Pluto mit der Solareklipse. Wir sehen also an diesem Beispiel, wie das Saros-Zyklus in das Schicksal eingreifen kann, wenn wir komplizierte, schwierige Aspekte von Finsternissen auf Radixplaneten haben. So können sich im Leben in diesem Zyklus von 19 Jahren schicksalhafte Ereignisse können also schicksalhafte Ereignisse stattfinden. Wenn wir jetzt unser persönliches Horoskop nehmen und wir haben also positive oder also harmonische oder disharmonische Aspekte von Finsternissen auf unseren Radix-Planeten, so können wir abschätzen, wie die Lage in 19 Jahren sein wird. Natürlich unter einer anderen Zeitqualität, weil ja wir zu dieser Zeit eben unterschiedliche Progressionen und Transite vorfinden. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf ein Detail hinweisen. Es wird beim Saros-Zyklus immer erwähnt, dass es sich um 18 Jahre handelt. Das heißt, 18 Jahre und 11 Tage wiederholt sich jedes Mal eine Lunation im selben Tierkreisgrad. Diese 18 Jahre muss man so sehen, es handelt sich hier um tropische Jahre. Ja, die Mondknotenachse wandert aber entgegengesetzt im Tierkreis 19 Grad pro Jahr. Das heißt, ein tropisches Jahr hat 365,25 Jahre. Wenn wir diese 19 Jahre abziehen, kommen wir auf 345 Jahre. Das heißt, entsprechend den 18 tropischen Jahren haben wir dann es mit 19 Finsternisjahren zu tun. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Fallbeispielen interessante Einblicke geben konnte in das umfangreiche Thema der Lunationen und Finsternisse. Und wünsche mir, und ich würde mich freuen, wenn viele von euch diese Methode, diese älteste astrologische Methode, die die Chaldeer schon angewandt haben, würde mir wünschen, dass viele diese Methode anwenden, sie einbinden in ihre astrologische Arbeit und dass weiter geforscht wird, und ich würde mir einen regen Erfahrungsaustausch auch wünschen zwischen den Astrologen, was die Lunationen und die Mondfinsternisse und Sonnenfinsternisse anlangt. Gefreut, Ihnen die Methode der Lunationen näher zu bringen, und ich hoffe, Ihnen genug Anregung gegeben zu haben für Ihre weitere astrologische Arbeit. Vielen Dank.